Domradio Menschen
Podcast. Jahrelang hat Gabriele Hartlieb mit Leidenschaft Bücher gemacht. Über Glück und Leid, Erfolg und Erziehung, Trauer und Freude. Und dann, mit Mitte 40, hat sie ihr Leben nochmal ganz neu gemacht und ist Pfarrerin geworden. Wir erzählen heute eine Geschichte von Wagemut und Treue zu sich selbst. Herzlich willkommen, Gabriele Hartlieb, die ich hier auf dem Evangelischen Kirchentag treffe. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Gabriele Hartlieb, ich freue mich, dass Sie hier auf dem Kirchentag Zeit für unsere Hörer und Hörerinnen haben. Und ich finde das ganz passend, weil das können, wissen Sie natürlich, aber unsere Hörer und Hörerinnen nicht, weil ich Sie von der Kirchentagsarbeit her kenne. Sie haben jahrelang Großveranstaltungen für den Kirchentag geplant. Und damit wollte ich gerne anfangen, weil wir jetzt hier sitzen in Dortmund auf einer Wiese. Und wie ist es denn?
Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Es ist Sommeranfang, wie ganz häufig beim Kirchentag. Und es sind ganz viele da. Die Stadt ist so ein bisschen erfüllt, auch vom Klang der Posaunen, den ich gehört habe, als ich hierher gekommen bin. Das ist tatsächlich etwas, was ich in meinem Alltag gar nicht so habe, aber am Kirchentag sehr zu schätzen weiß, die vertrauten Choräle aus meiner Kindheit zu hören. Und dazu der Sommerwind, die Stimmen der Menschen, die vollen U-Bahnen. Es ist schön hier.
Ja, und wir sind hier im Zentrum für Kinder. Also wir sitzen in so einem Hof im Schatten unter einem Baum. Wir sehen die Sternsinger. Und hier ist so ein Hof und viele Menschen laufen hier vorbei. Und vielleicht kommen sie auch manchmal ein bisschen näher. Das erklären wir dann, wenn es passieren sollte. Ich wollte gerne mit der Kirchentagsarbeit anfangen, weil tatsächlich mir das so vorkommt wie so eine große Schnittmenge der beiden Berufe. Sie waren Verlagslektorin für Religion und Spiritualität. Und jetzt die evangelische Pfarrerin. Und mir kommt das so vor, dass die Inhalte ähnlich sind, oder eigentlich sind dieselben Inhalte, aber dass sie sich in verschiedene Formen gießen.
Ganz genau so ist es. Es geht um das Leben mit Gott, um die Frage, kann ich glauben und wie kann ich gut in dieser Welt leben, mit dem, was ich mitbringe und mit dem, was ich vorfinde. Was will ich verändern? Was will ich annehmen? Wie kann ich dankbar sein? Und vielleicht habe ich tatsächlich auch beim Kirchentag gemerkt, dass ich gerne nicht nur schriftliche Worte machen und lesen und mithelfen würde, hervorzubringen mit den Autorinnen und Autoren, sondern auch Gesprochenes und in Veranstaltungen Vergängliches, aber sozusagen, dass einfach die Unmittelbarkeit eines gesprochenen Wortes, einer erlebten Begegnung, das ist etwas, was ich beim Kirchentag erlebt habe und was ich jetzt in meiner Arbeit als Pfarrerin, von der ich sehr, sehr profitiere.
Das ist ja jetzt der zweite Kirchentag als Pfarrerin. Auch wenn es dieselben Inhalte sind und andere Formen, die Rolle ist eine ganz andere, oder?
Das ist richtig. Wobei ich jetzt schon so lange auch als in Projektleitung des Kirchentages war, dass ich auf den Kirchentag nicht wirklich als Teilnehmende bin, sondern als eine, die Veranstaltungen vorbereitet, durchführt, plant und dann auch sozusagen auch mit einem kritischen und mit einem wohlwollend kritischen Auge anguckt. Und dieser auch professionelle Blick, der hat sich jetzt so ein bisschen verdoppelt in der Rolle als Pfarrerin, wo ich dann nochmal hingucke, wie machen die das, wie machen sie es auch liturgisch. Also das ist nochmal eine zweite Berufsrolle, die sich da eingefügt hat.
Ich dachte es auch eher von den Menschen, wie die Menschen sie angucken. Also nicht nur, wie sie in die Welt gucken, so analytisch, sondern auch, wie sie angeguckt werden. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf, dass eben Pfarrerin zu werden bedeutet, hier auch einfach mit anderen Rollenerwartungen umzugehen. Ich rede jetzt mit der Pfarrerin und viele Jahre waren Sie eben Verlagslektorin, Online-Redakteurin. Sie haben Bücher über Religion, Spiritualität und Lebenshilfe gemacht und das war eine tolle Arbeit, um die Sie auch viele Absolventen von Geisteswissenschaften beneiden würden, die Sie gerne gemacht haben. Und wenn ich jetzt diese Sendung, was wir jetzt zusammen, wie wir das erzählen wollen, würde ich gerne bevor wir mit der Pfarrerin sprechen, die das Mittagsgebet gehalten hat, erzählen, wie denn Gabriele Hartlieb erstmal Verlagslektorin wurde. Bevor sie Pfarrerin wurde, wurde sie erst Lektorin. Jetzt erzählen wir die Geschichte dahin. Diese Geschichte beginnt Ende der 60er Jahre auf einem Bauernhof in Nordbaden im Angelbachtal, präziser im Kraichgau. Eine Kindheit auf dem Bauernhof heißt in der Regel viel Natur, ganz nah am Leben sein und früh mit eingespannt werden in die Verantwortung, dieses viele Leben, was da ist, auch zu erhalten.
Das ist richtig. Die Kindheit auf dem Bauernhof hat mich sehr, sehr geprägt. Der Rhythmus von Sommer und Winter, auch von, also die Jahreszeiten und die Arbeiten, die zu den Jahreszeiten gehören. Auf dem Bauernhof ist es wie in jeder Familie, in der es einen Familienbetrieb gibt, arbeiten alle mit. Und als Kinder haben wir mitgearbeitet. Das heißt, ich hatte Sommer auf dem Feld und Abende im Stall und all das. Das hat mich geprägt.
Sie waren die Jüngste. Was hieß das in Ihrem Fall? Bisschen verschont bleiben oder gerade nicht verschont bleiben?
Tja, ich glaube, meine Perspektive ist eine andere als die meiner großen Geschwister. Meine Geschwister waren sehr wichtig für mich. Vielleicht sogar waren die im Alltag zentraler als meine Eltern. Meine Geschwister behaupten, es hieß, Jüngste zu sein, hieß auch verwöhnt zu werden. Es hieß auch, einige Kämpfe nicht kämpfen zu müssen, weil meine großen Geschwister die gekämpft haben. Ich hatte mehr Freiheit. Ich war aber auch ein bisschen mehr allein, glaube ich. Meine drei Geschwister sind sehr nah beieinander. Und ich bin dann mit dem Abstand von 5,5 Jahren gekommen, so ein bisschen als Nachzüglerin. Ich sollte eigentlich ein Junge werden. Und hatte so eine Kindheit sehr für mich.
Ihre Oma hat Sie angeguckt in dieser Kindheit und hat gesagt, Gabriele wird mal eine gute Bäuerin werden. Und Sie wussten aber schon als Mädchen, nee, das nicht.
Ich konnte, wie man bei uns im Kraichgau sagt, ich war schaffig. Das heißt, zupackend und habe gemacht, was man zu machen hatte. Das gehörte auch dazu, zu funktionieren im Familienbetrieb und bei den Arbeiten mit anzupacken. Und das habe ich zuverlässig und mit Energie gemacht. Ich glaube, das hat meine Großmutter in mir gesehen. Und mir war klar, nein, so eingebunden sein würde ich nicht wollen, langfristig beruflich. Und mir war auch klar, es gibt da noch ein Leben des Geistes. Und das hat mich einfach total interessiert und fasziniert.
Bildung war sowieso wichtig bei Ihnen. Alle Kinder haben studiert. Und den Bauernhof gibt es heute auch gar nicht mehr. Warum war Bildung so wichtig?
Weil es eine Möglichkeit war, aus der sehr harten Arbeit und schon auch den materiell begrenzten und von heute aus gesehen zum Teil auch armen Verhältnissen, aus diesen Verhältnissen zu entkommen und sozial aufzusteigen. Das wollte mein Vater schon. Mein Vater war keiner, der sich den Beruf des Bauers gewählt hat. Er sagt heute noch, er wäre gerne länger zur Schule gegangen, was ihm sein Vater nicht erlaubt hat. Es hat schon, glaube ich, auch mit einem geheimen Auftrag womöglich unseres Vaters zu tun, dass wir alle den Weg der Bildung gegangen sind und den auch erfolgreich mit dem Studium abgeschlossen haben.
Und auch nicht irgendwelche Bildung. Also es gab jetzt nicht nur den Wunsch nach Bildung, sondern nach, ich sag jetzt mal, frommer Bildung, Theologie. Also Sie haben Literaturwissenschaften und katholische Theologie gemacht und Ihre Geschwister haben was mit Theologie gemacht. Also es gab ganz viel Bibel auch, oder?
Die Welt meiner Kindheit war nicht nur der Bauernhof mit den mit dem natürlichen Rhythmus. Es war gleichzeitig eine Welt, weil mein Vater ein sehr frommer Mann war und ist, in der pietistischen Frömmigkeit der evangelischen Kirche eingewurzelt. Es war eine Welt, in der direkt nach der Arbeit im Betrieb oder um diese Arbeit im Betrieb eingebunden der göttliche Kosmos, die göttliche Ordnung war, also Gott. Ich habe die Gleichnisse der Bibel, in denen ja ganz viel von landwirtschaftlicher Alltagsarbeit vor 2000 Jahren die Rede ist, direkt in meiner Lebenswirklichkeit auch wiedergefunden. Mein Vater war Laienprediger in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Auch da war sofort der Bezug dessen, was ich im Alltag erlebt habe, dass gesät wurde, dass man dann darauf vertrauen musste, dass der Regen zur rechten Zeit kommt, dass geerntet werden kann zur rechten Zeit. Das war eingebunden in das feste Vertrauen in Gott, der die Erde eben um die Sonne dreht, der es jeden Tag wieder hell werden lässt, der dafür sorgt, dass es regnet, der, wie es in der Genesis heißt, dafür sorgt, dass Sommer und Winter, Saat und Ernte nicht aufhören wird, solange es die Menschen gibt und die Erde.
Kam denn da der Wunsch her, also aus dem Großwerden mit dem Laienprediger und der Bibel Theologie zu machen?
Die Theologie war eine Möglichkeit zu verstehen, die Welt und das Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das immer ein stabiler Rahmen war für mein Leben, das auch gedanklich, also intellektuell nachzuvollziehen und verstehen zu können. Also wie passt mein Glaube an Gott, der es gut meint mit dieser Welt, mit jedem einzelnen Menschen, mit der Welt, so wie ich sie sehe, und dem Leid und dem Unheil und der Bösartigkeit und all dem, was nicht gut ist, zusammen. Und die Theologie gibt da Möglichkeiten, das verstehen zu können. Denkfiguren, Generationen von Theologen und Theologinnen haben sich damit beschäftigt.
Sie sind denen gefolgt, auch der Literaturwissenschaft. Also es ist, glaube ich, wichtig, beides zu sehen, die Theologie und die Literaturwissenschaft. München, Hamburg, London, was für Studienorte. Überall dort sind Sie diesen Wegen, diesen Gedanken von anderen Menschen gefolgt. In London waren Sie am renommierten King's College. Das ist mal ein ganz schönes Kontrastprogramm zum Angelbachtal in Nordbaden.
Die Welt meiner Kindheit war sehr eng und klein. Und sie hat mir eine ganz stabile Verwurzelung gegeben. Und es war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich dann hinaus in die weite Welt konnte. Ich habe auch bewusst, weil eben alle meine Geschwister tatsächlich, also zwei haben Theologie studiert und eine Religionspädagogik, weil meine Geschwister alle in der Kirche waren, habe ich damals gesagt, die Theologie ist total spannend, aber ich werde nicht Pfarrerin. Und die Sprache und das Interesse für die Sprache war meine erste Verbindung zwischen der Welt des Geistes und der tatsächlichen Welt der Wirklichkeit, die ich vorgefunden habe. Also es waren immer Worte, es war immer die Sprache. Gerne auch der Vergleich mit anderen Sprachen, deswegen auch London. Ich habe zunächst vergleichende Literaturwissenschaft studiert, also geguckt, wie gehen andere Sprachen, wie wird in anderen Sprachen ausgedrückt, was die Menschen bewegt, wie sie die Welt erfahren, wie sie die Welt denken.
Und dann mache ich jetzt einen großen Sprung. Sind Sie in Freiburg gelandet? Das hing eigentlich mit Ihrer Familie zusammen.
Das hing mit meiner Familie zusammen. Ich habe relativ früh meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich habe damals noch in München studiert. Er war Rechtsreferendar in Niedersachsen, in Lüneburg. Dann bin ich zunächst nach Hamburg gegangen, um in größerer Nähe zu ihm zu sein. Dann wollte ich unbedingt noch mal ins Ausland, deswegen war London dazwischen. Und als er, der 5 Jahre älter ist als ich, sich entscheiden musste, wo er sich bewirbt, war das in einer Situation, in der es meiner Mutter gesundheitlich nicht gut ging. Sie war an Leukämie erkrankt. Und so haben wir sozusagen nicht das gemacht, was naheliegend gewesen wäre, rein regional, und uns nicht in Hamburg und Niedersachsen nach einer Stelle für ihn umgesehen, sondern in Baden-Württemberg. Und er hat eine Stelle in Freiburg bekommen. So sind wir wieder nach Süddeutschland gekommen. Ich in die größere Nähe meiner Eltern, um in größerer Nähe zu meiner Mutter zu sein. Und das war 1991, sind wir nach Freiburg gekommen.
Und das hat Ihnen dann auch die Möglichkeit gegeben, nah bei Ihrer Mutter zu sein in der letzten Zeit Ihrer Mutter.
Das ist richtig. Die letzten 5 Lebensjahre meiner Mutter war ich dann in größerer Nähe. Freiburg und Angelbachtal, das sind 2 Stunden Fahrzeit entfernt, viel näher als es vorher war mit Hamburg, wo wir doch sehr viel weiter auseinander waren. Das ist die Lebensentscheidung, über die ich im Nachhinein mit am glücklichsten bin, dass wir die getroffen haben, weil es eine ganz, ganz kostbare Zeit war, Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass, das war meine Schwägerin, die damals gesagt hat, Mensch, wisst ihr eigentlich, wie krank eure Mutter ist? Vielleicht hat sie nicht mehr lange zu leben. Ich war damals blinder dafür, als das jemand ist, ja, 30 Jahre später. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das immerhin begriffen habe und diese letzten Lebensjahre mit ihr durch gemeinsame Besuche, durch Urlaube nochmal intensiv mit ihr verbracht habe.
Freiburg war auch insofern ein Glücksfall, als die Verbindung von Büchern und Theologie eigentlich in Freiburg ein Zuhause hat, in einem Verlag, weil der Herder Verlag, der in Freiburg ist und so viele andere gibt es da ja gar nicht, macht genau das.
Ja, wobei zunächst wollte ich eigentlich nicht in die Welt der Bücher. Ich wollte Radiojournalistin werden und habe aber gedacht, nachdem ich nun in Freiburg bin und es den Verlag Herder gibt, ist es einfach naheliegend, dahin zu gehen. Und dort habe ich mich um einen Praktikumsplatz beworben, den auch bekommen. Und so bin ich dann im Verlag Herder gelandet. Tatsächlich nach dem Praktikum im Lektorat hat man mir eine freie Mitarbeit angeboten und direkt nach dem Examen habe ich dort angefangen als Verlagsvolontärin.
Sie waren dann auch rasch, haben Sie als Autorin und als Herausgeberin gearbeitet. Ich finde es auch wichtig, beide Seiten zu sehen. Sie haben nicht nur Texte von anderen lektoriert, editiert, Ideen gehabt, wer was schreiben könnte, sondern Sie haben eben auch von vornherein selbst Dinge gemacht, also fast von vornherein selbst Dinge gemacht. Und ich glaube, das waren, wenn man jetzt so das Ganze ansieht, viele schöne, spannende Jahre. Sie haben zum Beispiel eng mit Margot Käßmann zusammengearbeitet. Was hat Ihnen so, also was war das Schöne an dieser Zeit?
Als Verlagslektorin in einem Sachbuchverlag kann man, wenn das zum Programm passt, die eigenen Interessen und die eigenen Fragen ans Leben mit den Autorinnen und Autoren verfolgen. Es ist ja nicht so, dass dort Bücher veröffentlicht werden, die die Autoren einsenden und sagen, Mensch, ich habe ein tolles Buch geschrieben, lasst uns das veröffentlichen, sondern vielmehr ist es so, dass im Lektorat überlegt wird, welche Themen sollten in Form eines Buches veröffentlicht werden, welche Fragen von wem beantwortet oder nachgedacht werden. Und das macht man als Verlagslektorin und das mit Menschen, Autorinnen und Autoren, die einfach gute und interessante Ideen haben. Das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit. Das fand ich schon immer klasse, Fragen nachzugehen, die mich selber beschäftigt haben. Was ist Erfolg? Was ist Glück? Wie gehe ich mit Leid um? Und dazu die Meinung von Menschen zu hören, die etwas dazu zu sagen haben.
Hier sitzt irgendwo, ich gucke schon mal die ganze Zeit, irgendwo ist hier Musik, also wenn Sie jetzt im Hintergrund was hören, irgendwo hat eine Band angefangen zu spielen. Man kann sie nicht sehen, aber man kann sie ein bisschen hören. Wenn Sie das so beschreiben, was Sie da als Verlagslektorin gemacht haben, dann klingt es so, als würden Sie sich am Öffentlichen, als würden Sie überlegen, was soll diese Gesellschaft öffentlich, so öffentliches Nachdenken miteinander, so klingt das. Also nicht sich mit den Freunden zu treffen und das zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt und was gerade, was man ja alles selber auch bewältigen muss, was in der Welt passiert, sondern öffentlich die ganze Gesellschaft in den Blick zu nehmen.
Der Verlag Herder hat tatsächlich ein Motto oder hatte damals ein Motto, was gut genau das trifft, was ich auch spannend daran finde, nämlich mit guten Büchern das Leben verändern. Tatsächlich glaube ich oder habe ich das in meinem Leben so erfahren, dass man mit Büchern sehr nah an Menschen heran oder sie sehr nah berühren und erreichen kann und eine Veränderung, ein Nachdenken zum Guten bewirken kann. Das glaube ich. Ich traue dem Wort sehr, sehr viel zu und auch dem schriftlichen Wort. Und ich glaube, es ist wichtig, über das nachzudenken, die Fragen, die uns die Zeit stellt, die Herausforderungen, die uns die Zeit stellt und darauf versuchen, Antworten zu geben.
Das ist ja alles positiv und spannend und irgendwann müssen aber Nachteile diese ganzen Vorteile überlagert haben, sonst wären Sie ja vielleicht nicht auf die Idee gekommen zu sagen, macht alles Spaß hier, aber ich will noch mal was anderes machen. Können Sie sich erinnern, wann die Nachteile lauter geworden sind und Ihr Recht gefordert haben?
Also es war so eine Unruhe, die mich sehr, sehr lang begleitet hat, weil ich meinen Beruf als Verlagslektorin so gerne gemacht habe. Ich habe jahrelang sozusagen hin und her überlegt, darüber nachgedacht, gehe ich, bleibe ich, weil so vieles gestimmt hat in dem, was ich da mache. Nicht nur der Ort und die Zeit, sondern eben auch inhaltlich habe ich wirklich das gemacht, was mich interessiert hat. Und zwar mit interessanten Menschen zusammen. Ich habe von der Idee zu einem Buch bis zum fertigen Buch, was man dann in Lesungen auch vorgestellt hat, eine Sache, ein Thema begleitet. Und das war sehr, sehr interessant. Es war eine innere Unruhe, die mich zum Überlegen gebracht hat, ist das wirklich der Ort, an den ich hingehöre? Ist das alles? Wird es so bleiben jetzt mein ganzes Berufsleben über? Es war die Frage, sind das gute Bedingungen, unter denen ich arbeite? Kann ich das, was mir wichtig ist in meinem Leben, hier am besten zeigen? Oder gibt es noch etwas anderes? Und diese Unruhe war relativ unbestimmt. Aber es war diese Frage, ist das der richtige Ort für mich? Oder gibt es noch was anderes?
Letztlich haben Sie gesagt, ja, es gibt noch was anderes. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Sie einen Beruf hatten und eine Unruhe, dass viel passte. Aber Sie waren ja auch noch Mutter. Sie waren nicht nur verheiratet, Sie waren noch Mutter. Und da hängen ja noch mal ganz viele Verbindlichkeiten und Verantwortungen und ein eingespieltes Leben dran. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ach, ich könnte auch das machen. Oder das ist schon alles ziemlich gut, was ich hier habe, aber vielleicht gibt es noch was anderes. Wie viel Mut haben Sie denn gebraucht, um diesem anderen wirklich zu folgen, trotz all der Dinge, trotz dieses eingespielten Lebens im Beruf und in der Familie?
Es braucht einigen Mut, das Vertraute zurückzulassen. Es ging mir von der materiellen Situation sehr, sehr gut, weil ich nicht für das Familieneinkommen sorgen musste. Ich habe meiner Familie zugemutet, dass wir materiell kürzer treten mussten, dass die Urlaube nicht mehr so toll waren in der Zeit, in der ich studiert habe und eben kein Einkommen mehr eingebracht habe in die Familie. Aber ich musste sozusagen nicht, damit wir uns die Wohnung und das täglich Brot leisten können, unbedingt weiter Geld verdienen. Das hat die Entscheidung natürlich deutlich erleichtert, zu sagen, okay, wir können mit dem Einkommen meines Mannes in den nächsten Jahren auskommen. Ich habe zum Glück nicht ganz genau gewusst, wie viel Mut, wie viel, was ich auch aufgebe an Dingen, die wichtig sind und die gut waren. Wie das immer so ist, glaube ich, bei Lebensentscheidungen oder bei so grundlegenden Entscheidungen, dass man nicht genau weiß, wie viel Kraft die Reise, auf die man sich da macht, kosten wird. Ich wusste, es ist gut, wenn ich mir Proviant einpacke, inneren Proviant, um diesen Schritt zu gehen. Es war eine Situation, in der mir auch völlig klar war, so wie es jetzt ist, soll es nicht noch 25 Jahre beruflich weitergehen. Das heißt, ich wollte irgendwann weg und es sollte was Neues kommen.
Gab es einen Moment, wo Sie wussten, jetzt ist soweit?
Es gab einen Zeitraum, der sich dann in einem Moment verdichtet hat. Es war klar, es sollte was anderes werden. Ich wollte weg von da, wo ich war. Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich abends mit meinem Mann auf dem Sofa saß und es war klar, eigentlich will ich weg von dem, was ich mache, so schön es ist. Und ich habe ihm gesagt, du, ich glaube, ich will Philosophie in Paris studieren. Und er sagte daraufhin, ich glaube, es war wirklich Angst oder Panik davor, ich könne diesen Entschluss wirklich wahr machen. Und er hat gesagt, mach doch lieber Theologie in Heidelberg. Und in diesem Moment war mir klar, wohin es gehen sollte. Und war diese innere Unruhe weg. Und mir war klar, okay, ich werde Theologie machen, ich will Theologie machen. Mit dem Ziel, Pfarrerin zu werden, was noch relativ weit weg war. Aber in dem Moment, in dem er das ausgesprochen hat, war die Entscheidung gefallen.
Und dieses andere hatte eine Form, das andere, wonach sie gesucht haben, hatte eine Form bekommen.
Hatte einen Weg.
Ziel.
Hatte eine Richtung bekommen, wo der nächste Schritt dann klar war.
Sie waren ungefähr Anfang, Mitte 40. Und studieren kann ja viel Spaß machen, auch mit Anfang, Mitte 40 noch.
Unglaublich. Das Studieren hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich sowieso sehr gerne lerne. Also Lernen ist etwas, was mir immer Freude gemacht hat und was auch jetzt wieder sehr schön war. Theologie zu studieren war auch deswegen so schön, weil ich viele Lebensfragen und viele Lebenserfahrungen, die ich gemacht hatte, dann mit Mitte 40, ich dann nochmal theologisch reflektieren konnte und sozusagen in meinen Glauben einbringen konnte. Das war unglaublich schön und es hat einfach auch Spaß gemacht, ehrlich gesagt, mit Menschen, die Mitte 20 sind, unterwegs zu sein, im Seminar zu sitzen und mich mit ihnen, also als Kommilitonen zu unterhalten und da nochmal in einer anderen Perspektive zu sein. Es war schön, unter diesem weg zu sein von diesem Produktionsdruck, von dem Umsatzdruck, von dem Druck, etwas machen zu müssen, ein Produkt in der Hand haben zu müssen, was sich verkauft, in diese Zweckfreiheit, die mit sehr viel Sinn verbunden war, zu gehen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Und es war ja auch vom Alter, die Kommilitonen waren älter als ihre Kinder, aber jünger als sie. Es war so ein Ausschnitt aus der Gesellschaft, wo sie sonst gar nicht so viel mitbekommen hätten, oder?
Ganz genau. Das war eine Generation, zu der ich sonst überhaupt keinen Kontakt habe, familiär. Und es war spannend, weil wir in einer ähnlichen Lebenssituation waren, eben die nächste Prüfung bestehen zu wollen, ein Referat zu machen. Und andererseits waren ganz viele Lebensfragen, die umgetrieben haben. Partnersuche, Identitätsfindung, wo werde ich mal leben, will ich diesen Beruf wirklich ausüben. Die waren für mich schon geklärt. Und ich hatte so ein bisschen eine mütterliche Rolle dort, die ich aber gerne einnehmen konnte. Einerseits und andererseits war eine große Ungebundenheit da, die ich sehr genossen habe.
Vielleicht eine große Schwesternrolle. Ich mache jetzt nochmal einen großen Sprung. Und ich springe über das Studium und die sich anschließende Ausbildung hinweg zum 6. März 2016. Das ist nämlich der Tag, an dem Sie ordiniert wurden. 6 Jahre waren vergangen, seitdem Sie 2010 Ihre Stelle als Lektorin gekündigt hatten, um erst zu studieren und dann das Vikariat eben zu machen. Woran erinnern Sie sich? Was haben Sie gedacht an diesem Tag?
Ich erinnere mich an den Gottesdienst. Das war eine gemeinsame Ordination mit den Vikarskolleginnen und Kollegen aus Heidelberg. Es war eine Ordination in Freiburg, wo ich lebe, in der Kirche, in der auch meine Kinder konfirmiert wurden. Und das war ein Gefühl, an einem Ziel angekommen zu sein, auf das ich lange hin unterwegs war und an einem Ort zu sein, an den ich gehöre. Es war ein unglaublich schönes Gefühl, getragen zu sein von vielen Menschen, die gekommen sind zu diesem Fest der Ordination, von ganz vielen, die den Weg begleitet haben, von vielen, die auch die Härten dieses Unterwegsseins kannten und mich in dieser Zeit getragen haben. Meine Familie war da. Es war ein wunderbares Gefühl, auch von der Kirche, vom Bischof aufgenommen zu werden in die Reihen derer, die jetzt eine andere Rolle einnehmen. Als Christin gehöre ich schon immer in diese evangelische Kirche und gehöre selbstverständlich dazu. Und es ist meine Kirche. Die Rollen wechseln mit der Ordination. Ich merke jetzt allmählich, was das auch bedeutet. Aber an diesem Tag war es ein ganz befreites und gleichzeitig getragenes und fröhliches hineingenommen sein in diese Gemeinschaft. Es war ein ganz, ganz guter Tag.
Und wenn Sie an das Sofa zurückdenken, also mit dem Mann auf dem Sofa zu sitzen, ich möchte zum Philosophiestudieren nach Paris gehen, geh doch nach Heidelberg und mache Theologie. Hat sich da so ein Kreis geschlossen? War es gut? Also da hat sich so eine Richtung angebahnt. War das das Ziel?
Es war an diesem Tag sehr, sehr gut. Ich wusste auch an diesem Tag, vor 3 Jahren, gut 3 Jahre ist es jetzt her, noch nicht ganz genau, was das bedeuten würde. Und ich merke jetzt zunehmend, dass es ein Weg ist. Auch die Rolle als Pfarrerin ist eine, in der ich immer noch hineinwachse, in der mir vieles noch nicht selbstverständlich ist. Es ist auf jeden Fall gut, weil ich jetzt ganz deutlich auch mit dem konkreten Beruf als Pfarrerin, den ich in Freiburg habe, in der Stadtkirchenarbeit, ganz deutlich das Gefühl habe, an einem Ort angekommen zu sein, an dem es gut ist. Und das ist wunderbar. Und gleichzeitig wird es weiter ein Unterwegssein bleiben und muss ich mich an diese Rolle immer noch gewöhnen und bin überrascht über die Erwartungen, die mir entgegengebracht werden und auch, wie ich sie fülle.
Also das ist also das Gefühl, dass Sie unterwegs sind. Sie sind ja unterwegs. Das ist ja total adäquat, dass Sie sagen, ich bin unterwegs und ich wachse da so rein. Also das ist ganz neu. Also jetzt, man macht das Vikariat, dann macht man einen Probedienst und jetzt sind Sie eben Stadtpfarrerin, das aber noch gar nicht lange. Das ist ziemlich neu. Ich finde übrigens in Klammern, das ist eine Stelle wie für Sie gedacht, wie für Sie gemacht, weil es geht ja darum, Veranstaltungen zu machen, das, was Sie hier auf dem Kirchentag immer schon gemacht haben.
Ganz genau, ganz genau. Und das hat eben viel mit diesem beglückenden Gefühl, beruflich am richtigen Ort zu sein, zu tun. Und das ist auch ein großes Glück. Ein Zufall hat sich so ergeben, dass eben diese Stelle, in der die nicht konkret an der Gemeinde ist, die ohne eigene Kirche unterwegs ist, also wo ich ohne eigene Kirche in Freiburg viel ökumenisch arbeite, dass diese Stelle frei geworden ist und dass ich sie einnehmen durfte. Das ist ein großes Glück.
Und dann, ich habe am Anfang gesagt, wir kommen nochmal auf die Rolle der Pfarrerin. Also, ne, also es schließen sich ja so ein paar Kreise, finde ich jedenfalls, oder ein paar Fäden werden verknüpft miteinander. Sie haben immer schon Veranstaltungen organisiert, ne? Das ist hier auf dem Kirchentag so präsent. Sie machen das jetzt da als Pfarrerin, aber eben in einer anderen Rolle. Sie haben das gerade ein paar Mal so angedeutet. Ich habe am Anfang gesagt, wir stellen die Frage mal zurück, aber jetzt würde ich es gerne angucken, weil wenn ich da so von außen drauf gucke, dann habe ich einfach schon eine andere Rollenerwartung, ob da eine Veranstaltungsredakteurin steht oder ob da eine Pfarrerin steht, selbst wenn sie exakt die gleiche Arbeit machen.
Ja, das ist richtig. Ich übernehme oder gehe gern auf diese Rollenerwartungen ein, teilweise. Und zum Teil sage ich auch, ich gucke mir das an, ob ich diese Erwartungen erfüllen möchte. Was ich gerne mache und was der Ordination entspricht, ist, dass wir eine funktionale Aufgabe haben als Pfarrerinnen und Pfarrer. Das heißt, wir sind als Zeugen der Wahrheit Gottes, des Evangeliums, alle Christen, alle getauften Christen in der Welt, als Pfarrerinnen und Pfarrer sind wir einfach öffentlich unterwegs und mit der Verkündigung des Evangeliums und der Wahrung der Sakramente betraut. Und ich bin sozusagen eine spirituelle Profifrau und das mache ich gerne. Mit den Erwartungen, die Menschen damit auch verknüpfen, werde ich einfach konfrontiert und schaue, wie ich damit umgehe. Was ich total spannend finde, ist, dass ich einfach ganz viel unmittelbar mit Menschen zu tun habe und diese Begegnungen, die berühren und erfüllen mich sehr.
Was wird Ihnen denn jetzt neu angetragen?
Wenn ich Gottesdienste oder auch Veranstaltungen mache, wird mir sehr viel vertraut, auch sehr viel anvertraut, Lebensgeschichten, Fragen in der Seelsorge, in der Anfrage nach Gesprächen und Begleitung. Vertrauen mir Menschen und erwarten, aus dem Gespräch mit mir Hilfe zu bekommen. Das finde ich, ist ein sehr großes Zutrauen, was mir entgegengebracht wird. Und es ist sehr schön, so nah an die Begegnung von Menschen
Jetzt gucken wir beide gerade sehr lange hin. Jetzt haben sich nämlich, wir lachen gerade, weil sich da ein Posaunenchor aufbaut. Sie haben eben gesagt, ich finde das so schön, wenn die Posaunenchöre da sind. Oh, sie haben sie herbeigerufen. Gut, jetzt schauen wir mal gleich, ob das geht oder ob wir vielleicht dann ein bisschen weitergehen müssen. Wenn ich Ihnen zuhöre, wir gucken jetzt einfach mal, wir machen mal weiter. Dann ist das so, normalerweise lerne ich jemanden kennen und dann checke ich so ein bisschen ab, ob ich dem vertrauen kann oder nicht, ob ich dem was erzählen kann. Und Sie sind sozusagen qua Amt, erzählen die Menschen Ihnen. Sie überspringen dieses Stadium, wo man abcheckt, ob man das macht oder ob man das lieber nicht macht.
Das ist richtig. Das ist das, was das Vertrauen, was mir und meinem Amt entgegengebracht wird. Aber natürlich muss ich es auch als Person dann noch erfüllen. Also auch das erlebe ich und da, meine Güte, wir reden 2019 zu Zeiten, in denen die Kirche, gerade auch die katholische Kirche, aber auch meine evangelische Kirche in einer ganz großen Vertrauenskrise ist, weil diejenigen, die da, denen so viel Vertrauen entgegengebracht wird, dieses massiv enttäuschen und missbrauchen. Insofern muss ich natürlich auch als Person dieses Vertrauen immer noch rechtfertigen oder bestätigen, oder es zeigt sich in der Begegnung, ob Menschen mir weiter vertrauen können, ob sie wiederkommen. Was mich berührt, ist, dass es mir zunächst mal entgegengebracht wird, dass Menschen vielleicht nach einer kurzen Predigt oder nach einem Impuls im Gottesdienst anschließend zu mir kommen und um ein persönliches Segenswort bitten und in dieser kurzen Begegnung ganz, ganz viel offenbaren, mir anvertrauen und um Hilfe bitten und ich dann einfach versuche, dastehe, ihnen als Mensch begegne, aber natürlich als Mensch, die sagt, ich vertraue auf eine größere Kraft, ich vertraue darauf, dass es Gottes gute Energie ist, die wirken kann in deinem Leben, in meinem Leben und ich spreche sie dir zu. Und dass ich jemand sein kann, durch den Gottes gute Energie auch Menschen erreicht, das ist eine ganz große Freude für mich.
Das glaube ich sofort. Ich gucke diese Truppe da an, gucken, wie lange das hier gut geht. Sie wollten zu einer Zeit Pfarrerin werden, in der den Kirchen, das haben Sie gerade schon gesagt, ne, der Wind mächtig ins Gesicht bläst. Und wenn ich das damit verbinde, dass den meisten Pfarrern und Pfarrerinnen sonntags morgens so leere Bänke entgegengähnen, haben Sie keine Sorge, worauf Sie sich da eingelassen haben, wie auf so ein untergehendes Schiff so ein bisschen?
Also das macht die Sache spannend. Ja, der gesellschaftliche Status der Kirche die Marginalisierung nimmt zu. Wir haben leere Bänke. Der Sonntagsgottesdienst, der mir unglaublich viel bedeutet, ist offenbar für viele Menschen nicht die erste Wahl für eine Beschäftigung am Sonntagmorgen. Und jetzt beginnt hier die Musik.
Genau, und ich schlage vor, dass wir einfach uns ein bisschen aus dem ganz großen Lärmpegel rausbewegen. Und zwar so, dass wir unsere Sachen vielleicht einfach sehen können, dass wir so ein bisschen weiter weggehen. Ich lasse das mal da liegen. Ja, vielleicht nehmen wir ein bisschen Sachen noch mit. Denn Sie sagen, das macht es spannend. Das macht es natürlich auch spannend, zu gucken, wie das denn alles weitergeht. Aber Sie müssen sich ja damit konfrontieren, dass das noch leerer wird, dass das einfach irgendwie, dass Sie, keine Ahnung, was da am Ende bei rauskommt. Bereiten Sie sich dafür vor? Haben Sie sich das gefragt zwischendrin? Haben Sie sich gefragt, jetzt sind wir ein bisschen umgezogen und an einen geschützteren Ort gegangen, haben Sie sich gefragt, naja, wenn das dann irgendwann nicht mehr gewollt wird, jetzt habe ich meinen Beruf gewechselt und alles auf diese Karte gesetzt, dann habe ich keine Arbeit mehr?
Das wird, glaube ich, zu meinen Zeiten, beruflichen Zeiten nicht mehr passieren. Das ist sozusagen, die Institution der evangelischen Kirche ist so gut auch institutionell abgesichert, dass ich mir sozusagen persönlich um meinen beruflichen Weg keine Sorgen machen muss. Das macht es nicht unbedingt leichter, weil gerade diese gute institutionelle Absicherung auch des pastoralen Personals ein Widerspruch zu der Botschaft ist, die wir leben und verkündigen und dem Leben Jesu. Und ich glaube, was es spannend macht, ist, wir werden andere Formen finden müssen. Der Glaube hat nicht abgenommen. Wir werden andere Formen finden. Gottes Geist wird diese Formen zeigen. Sie werden sich entwickeln oder nicht. Die Kirche ist nicht zum eigenen Selbstzweck da. Und wie Gottes Geist und Wirken in der Welt Gestalt findet und ob die Kirche ein Raum dafür sein kann, das zu begleiten, finde ich eine sehr spannende Aufgabe, eine, bei der ich gern dabei bin und hoffe, nicht im Wege zu stehen, sondern vielleicht förderlich.
Also es ist ja dann, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie haben eben gesagt, ich habe Sie gefragt, Sie machen die gleichen Sachen, Sie organisieren Veranstaltungen, aber jetzt eben stehen Sie dafür da, dass da noch mehr ist. Sie stehen nicht mehr nur für sich als Person, die eine Veranstaltung organisiert haben, sondern Sie stehen da als ein Mensch, durch den etwas Größeres passiert. Und das war ja vielleicht auch diese Unruhe, dem Sie nachgegangen sind. Das heißt, wenn es dieses Amt, diese Kirche drumherum nicht mehr gibt, dann wird es ja ganz schwer zu sehen, dass da noch mehr ist. Es ist mehr ist als diese Person, die etwas macht. Und ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da werden Sie auch gefragt, was wollen Sie denn jetzt machen? Und Sie haben gesagt, das fand ich wunderschön, Gott sichtbar machen. Also vielleicht, das ist eine Hypothese oder eine Frage, haben Sie das ja auch gemacht, diesen großen Schritt nochmal neu studieren, Ihren Beruf wechseln, damit Sie als Pfarrerin schon direkt für Gott dastehen und schon in Ihrer Funktion, in Ihrer Rolle Gott mit dabei ist?
Das möchte ich gerne glauben und ich denke, das kann ich auch so sagen, mein Glaube hat sich sehr verändert im Laufe meines Lebens, wie das bei allen, glaube ich, ist, die einen lebendigen Glauben haben. Er verändert sich mit dem Leben und da ist Gott immer mehr vom Himmel und von einem sehr entfernten, aber sehr mächtigen Gott zu mir in mein Leben gekommen, in die Welt gekommen. Ich habe zunehmend auch verstanden, dass Gott in Menschen wirkt und dass Menschen nicht nur klein und voller Schuld sind und sich bemühen können und sollen, es in diesem Leben richtig zu machen, sondern dass Gott mit ihnen zusammen diese Welt verändern will. Der Glaube, der im Alten Testament viele Menschen bewegt hat, loszugehen, der Glaube Jesu letztlich auch, ist ein Glaube, der sehr in der Welt zu Hause ist. Gott ist in der Welt und ich hoffe, in der Kirche, das glaube ich auch, und durch seinen guten Geist in den Menschen und so auch in mir, das wäre schön.
Was soll noch passieren?
Ich glaube, Veränderung. Es muss anders weitergehen. Ich habe großes Zutrauen, dass die, die gut hören.
Ich dachte an Sie persönlich. Ich wollte zur letzten Frage kommen. Was soll für Sie noch passieren? Also auf dem Weg, den Sie jetzt mit viel Aufwand, Mühe, Energie, Ausdauer, Einsatz, Mut, Treue geändert haben. Sie haben die Richtung in Ihrem Leben nochmal geändert. Und wenn Sie jetzt gucken, jetzt nach vorne gucken, jetzt haben Sie das alles gemacht und stehen nochmal an einem Anfang. Was soll da passieren?
Es kann so weitergehen. Ich habe im Moment kein entferntes Ziel vor Augen für mich persönlich. Ich habe vor Augen, den Ort, an dem ich gerade bin, auszufüllen, noch besser zu strukturieren, gut zu hören. Insofern bin ich da doch wieder bei der großen Antwort. Gut zu hören, was an der Zeit sein könnte, was an dem Ort, an dem ich bin, wichtig ist für die Kirche, für das Leben der Menschen, mit denen ich begegne. Und wenn ich gut dabei sein kann, das genießen kann, was ich als Glück erfahre und in die Verantwortung gehen kann für das, was ich habe, dann ist es gut und kann es so weitergehen.
Gabriele Hartlieb, am Anfang der Sendung habe ich gesagt, wir erzählen eine Geschichte von Wagemut und Treue. Da habe ich gesagt, Treue zu sich selbst. Aber vielleicht war es ja Treue zu der Unruhe und Treue zu dem was da eben noch ist und was sichtbar werden sollte. Ich danke Ihnen, dass Sie hier am Kirchentag Zeit für uns hatten, und ich danke Ihnen auch, dass Sie mit umgezogen sind von den Posaunen ein Stück weg. Wir stehen jetzt hinter einer Mauer und wir haben Schatten und es geht uns gut hier. Ich danke allen, die eingeschaltet haben. Ja, und ich hoffe, dass Wagemut und Treue inspirierend waren. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.